Wissenswertes auf den Punkt gebracht. Der erste Podcast der DEVK nur für euch. Ich bin Nathalie und ich fühle den Experten und Gästen genau auf den Zahn. Hört, hört und genießt die Zeit und Abwechslung. Bei mir ist heute Heiner Zimmer und er ist mit Eintritt seiner Rente, hat er seinen Traum erfüllt. Er war 4 Jahre und 8 Monate mit dem Fahrrad in der Welt unterwegs. Er ist im Mai 2015 von Bitburg gestartet. Ja. Seine Reise führte ihn durch Europa, Asien, Neuseeland, Indien, Iran, Saudi-Arabien, Australien, Nepal. Ich glaube, ich könnte noch viel mehr so weitermachen. Und das Elementarste dabei ist, du bist die Strecke mit dem Fahrrad gefahren. Nur, ich glaube, so unüberwindbare Sachen wie den Ozean, hast du ein Flugzeug oder ein Schiff genommen.
Ja.
Ja. Ja, herzlich willkommen. Jetzt bist du Ende 2019 wieder zurück nach Hause gekommen. Ich würde mit dir gerne einfach so ein bisschen die Etappen deiner Reise besprechen. Das heißt, wie war es denn für dich, als du angefangen hast und dann die Reise und was ist jetzt mit nachher? Ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor und sprechen jetzt mal über das Vorher. Deine Entscheidung, also ich sehe es ja an mir, ich als Selbstständige, gut, dann noch als Frau, überlege mir ja 10-mal, welche Reise mache ich, wie lange kann ich weg sein, was kann ich für eine Reise machen. Und also mir kommen dann auch so Ängste hoch oder schwirren in meinem Kopf rum. Wie war das denn bei dir, bevor die Reise begonnen hat?
Ja, das war ähnlich gewesen, aber es war ein langer Lebenstraum, den ich gelebt habe. Fast 20 Jahre habe ich mich auf die Reise gefreut und auf den Zeitpunkt, meine Selbstständigkeit zu beenden. Ja, und dann, als ich 60 wurde, habe ich es gemacht. Habe einfach entschieden, ich mache jetzt alles zu, verkaufe alles und gehe auf Reisen. Und das war ein wunderbares Gefühl, endlich starten zu können.
20 Jahre hast du dich darauf vorbereitet?
Vorbereitung war es nicht, es war Freude darauf, weil ich wollte, wenn ich in Rente gehe, wollte ich eine Weltreise machen. Damals war noch nicht klar, ob mit Fahrrad oder wie ich es mache. Es war eigentlich mit Rucksack zuerst geplant. Und dann habe ich auf einem Globetrotter-Treffen jemanden kennengelernt, der es mit Fahrrad gemacht hat. Oh ja, und dann hat die mich überredet, es auch mit Fahrrad zu machen. Oder hat einen Keim gesetzt und hat gesagt, ich glaube, es wäre besser für dich, du würdest mit Fahrrad fahren. Ja, das hat dann in mir gewirkt, in einem Prozess. Und hat mich dazu gebracht, mich zu entscheiden, die Sache mit Fahrrad zu machen. Mhm. Und diese Entscheidung war genau die richtige. Man ist entschleunigt unterwegs, man hat keine Busverbindung, man muss nach keinen Flügen gucken, man muss nach gar nichts gucken. Man fährt einfach drauf los.
Und ich sag mal so für das Fahrrad, also da gehen bei mir auch so Sachen los wie, dann bin ich irgendwo unterwegs und bin angreifbar oder habe keine richtige Absicherung in dem Sinne.
Ja, Absicherung. Was verstehst du unter Absicherung, Nathalie?
Naja, wenn ich im Auto sitze und mir irgendeiner was tun will, dann bin ich ja geschützter als mit dem Fahrrad.
Das ist richtig. Das habe ich nicht, diese Sicherheit, dass ich einen Käfig um mich rum habe wie ein Auto. Aber das hat mir nichts ausgemacht. Das hat mir auch keine Angst gemacht.
Spielt denn auch, also ich sag mal, wenn ich jetzt überlege zu reisen, ist natürlich das Fahrrad hat einen ganz anderen finanziellen Hintergrund als ein Auto oder ein Wohnmobil, ne?
Das auf jeden Fall. Das war auch eine meiner Entscheidungen. Mit Fahrrad kann ich länger unterwegs sein. Ich habe ein gewisses Budget mir eingeplant, was ich zur Verfügung habe für meine Reise. Und je weniger ich brauche von diesem Budget, umso mehr kann ich reisen. Ich war jetzt 4 Jahre und 8 Monate unterwegs. Wenn ich das mit Auto oder mit sonst was gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich schon längst zu Hause.
Und wie hast du dich denn grundsätzlich, also ich sag mal so finanzielle Sicherheit spielt ja da schon mit rein. Hast du dir ein Budget gesetzt oder wie war das für dich, bevor du gestartet bist?
Ich habe mir von dem, was vom Verkauf da war, ein gewisses Budget genommen, was ich für meine Reise ausgeben möchte. Und wenn dieses Budget aufgebraucht ist, ist meine Reise auch beendet.
Und wie ist es jetzt so das Gefühl, wenn man, sage ich mal, man verlässt ja Familie und Freunde? Verliert man da den Bezug oder hattest du vorher die Angst, dass du den Bezug verlierst?
Die Angst war da, die Angst war auch sehr groß. Ich habe es aber so gemacht, dass ich mit meinen Freunden und dass ich meine Freunde gebeten habe, mich auch weiterhin zu informieren, wenn was stattfindet, dass wir auch zwischendurch ein bisschen Kontakt aufnehmen. Ich schreibe, die mir schreiben. Und ich zu Hause informiert bin, was zu Hause läuft. Dadurch habe ich den Kontakt nicht verloren. Mit meiner Familie habe ich öfters Kontakt aufgenommen, wenn es möglich war. und wenn ich Internetverbindung hatte.
Konntest du dir denn vorher schon sicher sein, dass das so ist, oder warst du da schon auch am Zweifeln?
Da war ich sehr am Zweifeln, weil es sind Länder, wo ich vermutet habe, dass das Internet nicht sehr gut ist. Es hat mich gewundert, wie gut es gerade in Indien und in so armen Ländern war. Und das ist, in Deutschland ist das Internet auch nicht so gut, wie wir immer meinen.
Das stimmt, gerade in der Eifel zum Beispiel.
Also ich hatte sehr gute Verbindungen in Indien, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und egal in welchen abgelegenen Teilen ich war, das Internet war da.
Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, du hast ja in dem Sinne alle deine Zelte abgebrochen. Ist das was, was du den Leuten raten würdest? Oder, weil ich sag mal, ich bin jetzt noch jung und sag, ich würde jetzt nicht alle Zelte abbrechen. Und kannst du auch sagen, man kann sowas erleben in kurzen Auszeiten?
Ich glaube, in kurzen Auszeiten ist es nicht so zu erleben, weil du hast eine begrenzte Zeit und du bist an Zeitmanagement gebunden. Das ist eine reine Entscheidung, egal wie jung du bist. Ich habe viele junge Leute getroffen, die unterwegs waren und auch längere Zeit unterwegs waren und sich eigentlich keine Gedanken um ihre Zukunft gemacht haben, die einfaches Leben genossen haben. Ich selbst konnte es nicht. Familie, Selbstständigkeit, für mich war ein Zeitrahmen gesetzt. Ich kann es machen, wenn ich in meine Rente gehe oder wenn ich mich selbst zum Rentner mache.
Jetzt weiß ich auch, dass du auf deiner Reise Leute kennengelernt hast, die jetzt einfach so über 1-2 Monate gereist sind.
Ich habe sehr viele junge Leute kennengelernt, die einfach nur 3 Monate oder ein halbes Jahr. Ich habe Leute mit Sabbatjahr kennengelernt. Ich habe Leute kennengelernt, die gereist sind und irgendwo in der Welt hängen geblieben sind und nie mehr in ihre Heimat zurückgehen, die ihren Lebensmittelpunkt sonst wo gefunden haben. Das liegt an jedem selbst auch, was er braucht und was er nutzt.
Also ich würde es jetzt auch mal so zusammenfassen, dass ich sage, ich muss nicht unbedingt bis zur Rente warten und ich muss nicht alle Zelte abbrechen. Und dass man auch sagt, die Ängste, also zum Beispiel die mich jetzt gerade rumtreiben, haben dich genauso rumgetrieben oder werden wahrscheinlich andere genauso haben. Und es ist gar nicht notwendig, diese ganz oder gar nicht Mentalität zu machen, sondern man kann ja auch Schritt für Schritt rausfinden, passt mir das, ist das überhaupt was für mich?
Das ist die gelungenste Art und die beste Art, die man machen kann, wenn man sein Leben so gestaltet, dass man reisen kann und dass man einen Beruf hat und dass man den ausübt und dass man sich da vielleicht mal auch schon 2 Monate nehmen kann. Das ist ja schon sehr wertvoll.
Absolut.
Das kann man nicht überall und nicht jeder kann das. Und wenn ich die Möglichkeit habe, kann ich nur jedem empfehlen, sie zu nutzen. Mhm.
Jetzt weiß ich, dass du zum Fahrrad unterwegs warst, du aber auch einmal die alternative Wohnmobil genutzt hast. Wie ist denn so für dich der Unterschied? Also
der Unterschied besteht darin, mit dem Wohnmobil nimmst du nicht so viel wahr, weil du viel größere Entfernungen machst. Du hast ein ganz anderes Gefühl bei der ganzen Geschichte. Du hast keine Anstrengung, du brauchst nicht so viel Ruhezeiten. Und ein Wohnmobil ist natürlich auch eine Kostenfrage. In der Zeit war ein viel größeres Budget erforderlich, als mit Fahrrad unterwegs zu sein. Wir haben es damals gemacht und sind dann einen Monat in Neuseeland unterwegs gewesen. Und mit dem Wohnmobil, das hat super geklappt und das war auch für mich in Ordnung. Nach dem einen Monat bin ich nochmal 4 Monate weiter mit dem Fahrrad durch Neuseeland gereist.
Hast du auch dieselben Strecken nochmal befahren?
Ich habe teilweise dieselbe Strecke gefahren, weil der Highway Number 1 in Neuseeland gesperrt war durch den Earthquake. Und habe dann gemerkt, dass ich in der Strecke viel mehr zu sehen bekam und viel mehr wahrgenommen habe als beim ersten Mal. Das war zwar nur 250 oder 300 Kilometer, aber das ist für mich 3 oder 5 Tage mindestens und man nimmt viel mehr wahr, die Gerüche sind anders, man kriegt viel mehr mit. Es ist ein ganz anderes Empfinden, wenn man da unterwegs ist und ich mag halt eben dieses mehr entschleunigte Unterwegssein. Ich habe auch keinen Zeitdruck, weil ich kein Zeitmanagement habe und muss nicht zu dem Zeitpunkt da und da sein. Das Einzige, wonach ich mich richte, ist meine Visa, wie lange darf ich im Land bleiben. Und sonst habe ich keine. Und wenn ich 5 Tage an einem Ort bin, obwohl ich es gar nicht vorhatte, dann ist das auch okay.
Würdest du sagen, die Menschen reagieren auch anders auf dich, wenn du im Wohnmobil kommst oder wenn du mit dem Fahrrad kommst?
Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wenn du mit einem beladenen Fahrrad kommst, dann sind die Leute sehr interessiert und wollen natürlich wissen, was machst du da und was ist deine Intention, warum bist du unterwegs, wo bist du unterwegs. Man sieht auch, dass du nicht nur eine kurze Tagestour machst, sondern dass du länger unterwegs bist. Und das gibt direkt Kontakt. Der Kontakt zu den Einheimischen ist sofort da.
Jetzt mal ehrlich, wie oft hast du deine Geschichte mit dem erzählt? Weil du bist ja immer wieder gereist, neue Leute.
Das ist was dich manchmal nervt, wenn du jeden Tag zum Beispiel eingeladen wirst oder die Familie kommt dann und du musst dann das Gleiche erzählen. Irgendwann denkst du dann mal, heute bitte nicht.
Ja, das denke ich mir. Wie war es denn auch für dich? Also wenn da überlege ich halt auch so, du bist ja ein Teil mit Leuten gereist und ein Teil alleine gereist. Wo lagen die Vorteile und kann man da denn jetzt du für dich sagen, das hat mir besser gefallen?
Ja, es gibt da schon Unterschiede. Am Anfang bin ich mit jemandem von Deutschland bis zur Donaumündung gefahren. Das war aber auch, ich war mir nicht sicher, ob ich es alleine schaffen würde und es war auch neu für mich. Dann habe ich jemanden kennengelernt, noch eine weitere Person, die mit Fahrrad unterwegs war auf dieser Strecke. Und wir haben uns nochmal in Konstanza getroffen und von dem Moment an haben wir gesagt, wir scheinen mit der gleichen Geschwindigkeit, wir scheinen mit den gleichen Gedanken unterwegs zu sein, sonst hätten wir uns nicht so oft getroffen. Und dann haben wir uns entschieden, zusammenzufahren und das waren 10 Monate. Wir sind bis Indien zusammen unterwegs gewesen. Wow. Das hat super harmoniert. Von dem Punkt war ich alleine. Am Anfang habe ich gedacht, jetzt kommt die Herausforderung alleine. Aber es hat mir Spaß gemacht, weil das alleine unterwegs sein hat viel schneller den Kontakt hergestellt. Wenn du mit jemandem unterwegs bist, dann sprechen die Leute dich nicht an. Du unterhältst dich auch mit dieser Person. Und das ist ganz anders, wenn du alleine bist, dann kommen die Leute direkt auf dich zu. Sie laden dich ein. Sie laden dich ein zum Trinken. Sie laden dich ein zum Essen. Sie wollen, dass du bei ihnen schläfst. Es ist immer hat's irgendwas und du bist direkt in Kontakt mit allen.
Ja, sonst ist so, die wollen wahrscheinlich nicht stören oder halt, und wenn du alleine bist, dann haben ja ganz oft die Menschen dieses, ich nenne es mal Mitgefühl oder Mitleid, oh komm, der Arme, komm, wir laden den mal ein, dann hat's, also die Schwelle ist, glaube ich, gar nicht so groß.
Ja,
ne?
Es ist nicht der Arme, glaube ich, weil du machst es ja auch nicht und es ist ja nicht ärmlich, weil du die finanziellen Mittel nicht hättest, jetzt es anders zu machen, sondern du machst es mit Überzeugung.
Also für mich war das auch der Arme gar nicht, sondern eher so dieses, also einmal dieses Interesse und diese Hürde dessen, dass kein anderer dabei ist, ist so der Arme, komm, wir reden, also dass die mit dir reden wollen. Ne? So.
Das Reden ist auch sehr wichtig in dem Falle. Ich war manchmal 3-4 Wochen unterwegs und hatte kaum Gespräche. Dann ist es schon schön, wenn man jemanden trifft, der vielleicht Deutsch spricht oder wenigstens Englisch spricht und man kann auch mal eine normale Unterhaltung. Ja. Das andere ist, du hast so ein paar Fetzen, die du in der Zeit gelernt hast, aber du kannst dich nicht unterhalten, du kannst dich nicht so austauschen. Es geht zwar, ich habe ein Zeigebuch und ich habe einen Blog dabei und wir zeichnen dann. Ich habe in Kambodscha mit einem Fischer 5 Stunden am River gesessen, am Mekong. Und wir haben viel gelacht und wir haben uns unterhalten, aber nur mit Zeichensprache.
Wow.
Keiner hat den anderen verstanden und es war trotzdem lustig.
Das ist für mich ja auch so ein Erlebnis, das bekommst du nicht, wenn du sowas nicht machst oder wenn du, sag ich mal, auf touristischen Pfaden unterwegs bist, oder?
Nee, auf touristischen Pfaden triffst du immer wieder Leute, die auch deine Sprache oder die wenigstens Englisch sprechen. Und du musst schon abseits der Touristenrouten gehen. Dann lernst du auch das wirkliche Leben in diesen Ländern kennen. Und das ist das, was ich auch auf meinen Reisen machen will und was mir wichtig ist. Ich möchte weniger die touristischen Pfade einschränken. Meistens nerven mich diese Pfade, weil alles überlaufen ist. Hm. Ich war zum Beispiel in Thailand an verschiedenen Stränden, die sehr bekannt sind unter Touristen. Und ich bin mit dem Fahrrad 10 Kilometer weitergefahren und hatte den ganzen Strand für mich alleine. Und das ist mehr meine Lebensart.
Und wahrscheinlich auch keine Einbußen in dem Sinne.
Was meinst du mit Einbußen?
Manche, also so vermute ich ja mal, weil ich bin es jetzt nicht, aber das höre ich so manchmal, dass die sagen, ja, aber wenn du dann aus dem Touristischen rausgehst, wird es gefährlich. Wenn du aus dem Touristischen rausgehst, kriegst du das nicht, also und das nicht, sowas.
Das wird sehr oft angenommen, aber ich glaube, da kann man nur mitreden, wenn man das wirklich die Pfade begeht, die nicht so touristisch sind. Und es ist nicht gefährlicher wie eine Touristenstrecke. Das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Also ich habe nie Angst gehabt, irgendwo zu sein, obwohl ich ganz abseits vom Tourismus war. Und es ist nicht mehr gefährlich. Ich glaube sogar, es ist mehr gefährlich in Touristengebieten, weil da Leute halt eben drauf fixiert sind, da etwas zu machen.
Jetzt sag mal, was war denn für dich der entscheidende Moment, wo du gesagt hast, jetzt tue ich es und auf diese Weise?
Der entscheidende Moment war, ich hatte es mit 55 eigentlich geplant gehabt und das hat aber nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Und als ich dann auf die 60 zuging, da war mir klar, wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird es mir vielleicht gesundheitlich nicht mehr möglich sein. Es blieb mir nichts anderes übrig, ich musste mich entscheiden, gehst du jetzt, startest du jetzt und machst den Versuch und fängst an damit, und das habe ich auch gemacht. Und es war der richtige Weg, das kann ich heute sagen. Für mich war es der richtige Weg.
Was hast du denn vorher getan, dass du sagst, zum Beispiel mit dem Fahrrad, also du kannst ja nicht einfach so losradeln und sagen, so, ich mache das jetzt. Wie waren denn so deine Vorbereitungen?
Doch, das kann ich eigentlich jedem empfehlen. Vorbereitung, klar, man fährt etwas mehr Fahrrad am Anfang. Ich habe eine Erkundungstour gemacht mit den Komponenten, die ich am Fahrrad hatte, um zu sehen, ob diese okay sind. Aber dass man sich jetzt konditionell mehr vorbereitet als vorher, das kommt mit dem Fahren. Du musst deine Strecke am Anfang so einteilen, dass dein Körper mitspielt und darfst keine große Erwartung in dich stecken, sondern du fährst so lange, wie es geht, und so fängst du an damit. Und dann baut das sich auf und nach 1000 Kilometern, dann ist es gar kein Thema mehr.
Ja klar, nach 1000 Kilometern, gar kein Problem. Fahre ich die mal eben, ne?
Ja gut, wenn du mal 40.000 Kilometer gefahren bist, oder ich habe jetzt mit dem Fahrrad, was ich mit habe, über 60.000 gefahren, dann sind 1000 Kilometer nichts.
Ja, ich feiere mich, wenn ich 40 Kilometer nach Bonn geschafft habe, und dann feiere ich mich aber auch 3 Tage nicht dafür. Wie viele Kilometer bist du am Tag gefahren?
Also ich habe am Tag mal 40 Kilometer gemacht, ich habe mal 80 gemacht, ich habe 60 gemacht. Ich plane mir so kopfmäßig so ungefähr 60 Kilometer am Tag. Das heißt, ich sitze 4 Stunden auf dem Fahrrad. Es sind auch manchmal 5 oder 6, das kommt ganz drauf an. Man sollte sich keinen zu großen Plan machen. Man sollte einfach unterwegs sein und das genießen. Und ich habe auch schon nach 10 Kilometern einen Stopp gemacht, weil es eine Stelle war oder ein Ort war, der mir gefallen hat, oder ich interessante Leute kennengelernt habe. Das ist der Vorteil, wenn man ohne Zeitmanagement und ohne Zeitdruck unterwegs ist.
Ich mache auch nach 10 Kilometern einen Stopp. Das liegt auch immer nur an den Leuten. Jetzt weiß ich aber, du warst, bevor du diese große Reise gemacht hast mit dem Fahrrad, warst du aber auch mit dem Fahrrad schon mal woanders, und du hast ein besonderes Fahrrad, oder?
Ich habe ein Fahrrad, was speziell angefertigt ist für eine Langzeitstrecke und was auch relativ viel beladen werden kann. Also ich kann mit mir, mit meinem Eigengewicht, 160 Kilo aufs Fahrrad machen. Das ist ungewöhnlich. Das ist auch eine Gewöhnungssache am Anfang, mit so viel Gepäck und solchem Gewicht unterwegs zu sein.
Du hattest früher ein Rennrad, ne?
Ich hatte ein reines Rennrad früher. Und ganz früher, als junger Mensch, hatte ich einen Torpedo-Dreigang. Aha. Also ein ganz, ganz normales Fahrrad, was auch einen Stahlrahmen hat. Ich habe jetzt auch einen Stahlrahmen, damit ich das Fahrrad, wenn was passiert oder was bricht, überall schweißen kann. Ich habe 26er Größe, wo man Komponenten auf der ganzen Welt kriegt, und ich habe eine schöne Rohloff dran. Das ist ein geschlossenes System, Schaltsystem, was ich nicht mehr missen möchte.
Das heißt aber, ich würde jetzt nicht sagen, juhu, ich kaufe mir direkt ein Fahrrad und teste das, sondern ich werde jetzt eher mir mitnehmen, dass ich sage, einfach mal probieren und es einfach mal tun und gucken, passt es zu mir oder passt es nicht zu mir.
Das ist der richtige Weg. Es kommt ja auch drauf an, wie lange du unterwegs bist. Und ein paar Touren oder es auszuprobieren am Anfang, da würde ich schon dazu raten.
Ja, und das ist ja was für mich, wo ich sage, das kann ich ja auch in einer Festanstellung machen oder das kann ich in der Selbstständigkeit machen, einfach damit zu starten. Hast du denn Tipps für die Hörer, dass du sagst, wenn wir jetzt so kleine Touren sind, ne, weil ich sag mal so 2, 3 Wochen, wo du sagst, das sind Dinge, schaut mal dahin.
Genau, das sind Erfahrungen, die man dann sammelt und dass man sich das zuerst mal anschaut, ist das was für mich, weil es ist ein minimalistisches Unterwegssein. Ich habe jetzt die 4,5 Jahre, 4 Jahre und 8 Monate überwiegend im Zelt zugebracht. Das ist nicht so einfach und es ist kein Urlaub. Es ist da auch, du musst deinen Tag managen, mit Lebensmitteln einkaufen, Zelt aufbauen, Zelt abbauen. Es ist passiert mal was mit dem Zelt, dann musst du danach schauen. Du musst dein Fahrrad pflegen, sodass die Komponenten funktionieren. Das gehört alles mit dazu. Es ist nicht nur, dass man entspannt unterwegs ist.
So, jetzt würde ich jetzt sagen, zwangsläufig mache ich keine Reise mit dem Fahrrad, würde aber gerne mir die Länder so anschauen, dass sie eben nicht auf der touristischen Route sind. Hast du da noch einen Vorschlag oder einen Tipp?
Ja, kannst du auf jeden Fall machen. Du solltest keine Pauschalreise buchen. Du solltest einen Flug buchen oder ein Zugticket buchen und fährst in ein Land rein und weißt, wann du raus musst. Und was dazwischen ist, das lässt du offen. Das ist die beste Reiseart.
Und dann, wie du eben schon gesagt hast, wahrscheinlich 10 Kilometer von der touristischen Geschichte entfernt, ne?
Wenn das dir liegt, außerhalb der Touristenzone zu sein, wirst du auf jeden Fall überall mehr Kontakt mit den Einheimischen kriegen und erfährst, was in Wirklichkeit in diesem Land los ist. Ich war früher auch als Rucksacktourist einige Male unterwegs und habe da auch schon die Erfahrung gemacht, ich hatte nie Hotels vorgebucht und sonst was. Ich habe mich abends entschieden und habe sehr viele Privatquartiere genutzt. Und da habe ich die Leute, da habe ich, das sind auch meine Reiseführer. Das ist der beste Reiseführer, den du haben kannst, weil die Leute wissen, was drumherum ist. Und du kriegst Geheimtipps.
Also immer die Locals fragen und
Die
gucken, wo gehen die meisten
Locals
dahin.
ist der beste Reiseführer.
Das war die erste Folge mit Heiner Zimmer, in der wir über seine Reise gesprochen haben. Er hat selbstverständlich noch mehr zu berichten und aus diesem Grund haben wir eine zweite Folge für euch aufgenommen. Wir gehen auf weitere Begegnungen mit anderen Kulturen ein, die Gastfreundschaft von Menschen, die kaum etwas haben, was es bedeutet, in Indien im Krankenhaus zu sein. Und wir gehen den Fragen nach, was Heiner schlussendlich wieder zurück nach Hause gebracht hat und ob eine solche Reise auch Arbeit bedeutet. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und genießt die weitere Folge.